Strecke deine Hände aus über den Herd, mein gewaltiger Cherub, mein sanfter Seraph. Dein Name, Cherub, sei Zuriel, und dein Name, Seraph, sei Helia. Als Hoheitsträger meiner Weisheit vertretet ihr mein inneres und äußeres Priestertum. Dem Werke gegenüber seid ihr der dritte Engelsfürst, die dritte Fackel an meinem Stuhl. Nehmt das Zeichen eurer Würde entgegen. Ur hebt die silberne Glocke am dritten Leuchter weg, dessen Kerzen wie die der beiden ersten Leuchter seit dem Morgen brennen. Das Ursonnenlicht, der feierliche Glanz des Heiligtums, fällt auf eine Sichel, die in ihrem Schimmer alle Strahlung ihrer Tageszeit zusammenfasst. Der Heilige gibt die Sichel dem erwählten Engel und sagt: Diese Sichel ernte die Frucht meiner Aussaat, den Lohn meiner Arbeit, die Erfüllung meines Ziels, auf dessen Reife mein Urwerk wartet. Was du erntest, bleibt als Frucht in meiner Scheuer. Niemand kann sie je verderben, keiner kann sie mir entwenden. Sollte aber einst ein Dieb die Ernte überfallen wollen, dann schwinge deine scharfe Sichel über das verdorrte Gras, das faule Kraut, die morschen Bäume, damit der Boden, der durch mein Schöpferwort als Erde aus den Wassern stieg, gereinigt werde zu fruchtbarem Land für neues Schaffen. Ja, dann schneide mit der Sichel, bis ein neuer Tag und seine Stunde dem Geernteten und dem Gemähten neuen Aufstieg bringen. Geerntet wird ein Kind, das die Weisheit als höchsten Ausdruck der Heiligkeit und Offenbarung meines Priestertums anerkennt. Gemäht wird, wer sich diesem widersetzt. Jede Schöpfung muss reich an heiligen Handlungen sein, denen keineswegs zu entraten ist. Wer glaubt, mein Priestertum sei etwa irgendeine Nebensache, der täuscht sich schwer, und ihm werden selbst die Früchte nicht viel helfen, dass er nur geerntet wird. Müsste ich etwas aus alleiniger Gnade als brauchbar bezeichnen, so wird ein solches Kind kaum auf geradem Weg zu mir ins Vaterhaus gelangen. Anteilnehmer des Grundeigentums wird niemand eher, als bis etwas Versäumtes nachgeholt worden ist. Als Hüter setze ich euch an der zweiten Pforte meines Heiligtums ein. Auch durch sie gehen einst Gesetzesträger, wie durch die erste Pforte die unwandelbaren Gesetze getragen werden, so sind es hier die wandelbaren für die Kinder. Gerade diese Gesetzesträger bringen auf dem Rückweg meine gerechtgestellten Bedingungen herein, sobald selbe von Kindern nach Anerkenntnis wieder umgestoßen werden sollten. Prüft die Träger hinaus und herein, denn meine Weisheit ist es, die sowohl die Bedingungen als auch die wandelbaren Gesetze Kraft ihrer Wahrheit prüfen, deuten und ausüben kann und wird. Meine Weisheit dringt mit ihren Strahlen bis in das Verborgenste hinein. Von ihr bleibt nichts ungesehen. Darum ist sie ja die erste Eigenschaft des Priestertums und wird durch dich, mein Fürst, als erster Hüter an die zweite Herzkammertür gestellt. In ihr ruht der gerechte Ausgleich zwischen Bedingungen und wandelbaren Gesetzen. Sie verkörpert zum ersten Teil den Anwalt meines Werkes, würde einmal ein Gericht herausgefordert, denn sie ist unbestechlich. Sei ewiger Hüter meines priesterlichen Lichtes und der ihr zufließenden Strahlenkraft. Mein Wort soll der Tat Segen für das Urjahr sein. Danach knüpft Ur selbst das Band in der Farbe der priesterlichen Toga an Zuriel und Helia fest, und die Sichel funkelt silbern auf ihrer Brust. Dabei leuchten die am vorigen Schöpfungstag erhaltenen Sterne über den Kindern wieder auf. Ur gebietet. Gib die Sichel an den Platz, mein Engelsfürst, der dir recht erscheint, wo sie bis zur Vollendung des Tat-Ur-Jahres bleiben soll. Helia überlässt es Zuriel allein, nach dem Gebot zu handeln, und er tut, wie an den Vortagen die zwei ersten taten. Weihrauch steigt auf, denn ein Teilwerk ist nach Ordnung, Wille und Weisheit fertig. Eine innere Zwiesprache zwischen Ur und den Lichtgeborenen beherrscht die heilige Stille. Das Urbild aber, das die Kinder sehen durften, ist ihnen lebensnah geblieben. Im herrlichen Gewand begibt Melchisedek sich unter die Seinen, fordert sie auf und sagt: Folgt mir, liebe Kinder, denn an diesem Tag ist vielerlei zu tun. Des Inneren habt ihr zur Genüge nun erhalten, also muss das Äußere wieder an die Reihe kommen. Zu seiner Rechten geht Sadana, links Zuriel mit Helia, die anderen folgen. Sie begeben sich durch das bekannte Tor Hephatta und wandeln auf dem gelben Priesterteppich, der vorläufig bis zum ersten Hügel ausgerollt ist. Auf dem Wege dorthin erklärt Ur manches aus der Weisheitsfolge und fügt am Ende des Lehrganges hinzu: Meine Kinder, was ihr seht, ist und bleibt mehr ein Sinnbild meines Urinneren. Ja, manches hat mit einem Äußerlichen nicht sehr viel zu tun und wird immer zweckentsprechend zur Belehrung sichtbar, um euch mit mir vertraut zu machen. Ihr wisst, Ordnung und Wille stellen das Element Feuer dar. Die Weisheit und der Ernst, das Element Wasser. Über das Feuer habt ihr öfter nachgedacht, da ihr es auf meinem heiligen Herde brennen seht und es auch auf den Altären des Ordnungs- und des Willehauses brannte. Aber als was so eigentlich das Feuer anzusehen ist, wisst ihr noch nicht. Auch vom Wasser habt ihr noch keine richtige Erkenntnis erlangt. Im heiligen Feuer waltet meine Macht. Wer einmal aus der Ordnung und dem Willen recht schöpferisch tätig sein kann, der wird gleich einem Feuer überall hin leuchten. Vollends dann, wenn es auf hohem Berge angezündet wird. Ein Berg entspricht der Weisheit, die über Tag und Nacht, ja bis ans Ende eines Urjahres, ihre Strahlen wirft. Doch auch dann verlischt nicht eigentlich ein solches Feuer, sondern steht in anderer Form wieder auf, bestimmt jedoch als ein Teil bewussten und gestaltlichen Lebens. Das in tieferer Wahrheit euch zu offenbaren, überlasse ich der Waltung der Barmherzigkeit. Dasselbe gilt dem Wasser. Inhalt meiner Kraft. Ihr werdet die Symbolik merken, wenn wir am Abend einen letzten Gang durch unser Tagewerk tun. Strengt euch also an, die gute Spiegelung der Weisheit zu erringen, die an diesem Tag mit ihrer Leuchtkraft dominiert. Nun fragt Uraniel, was Weisheit eigentlich sei, da über ihre Wahrheit noch kein Belehrungswort gekommen wäre. Ur antwortet: Mein Uraniel, ich sagte schon, dass die Weisheit eine Denkkraft ist. Als Schöpfer lasse ich die Dinge aus der Ordnung, von meinem Willen vorgestaltet, zu ihrer Form gelangen. Als Ordnungsträger wirst du wohl erkennen, dass damit noch nichts so fertig ist, wie es meine Denkkraft in sich trug. In dem Gedanke und dem Wortzyklus war die Form dem Inneren nach groß und reich geworden, denn da schufen meine Eigenschaften in noch ungetrennter Einheit, weil es damals weder eine Teiloffenbarung meines Wesens gab, noch nötig war. Im Taturjahr hingegen teile ich mein Inneres und stelle meine Eigenschaften nacheinander in das Werk. Das hat zur Folge, dass ich auch die Werke nicht wie in der Ganzheit meines Ur-Ichs erfassen lasse, sondern sie entsprechend in der Reihenfolge bilde, wie ich mein Wesen und die Grundlebensstrahlen der Reihe nach enthülle. Habe ich mir also schöpferhaft ein Werk gestaltet, so muss ich zusehen, was noch zu vollenden sei. Ich beleuchte es zuerst von allen Seiten mit dem Kraftstrahl meiner Weisheit, ob es in inner- und außerschöpferischem Aufbau der Träger eines Lebenskeimes ist. Dann schleift die Weisheit jedes Werk. Hernach tritt mein Ernst in Funktion. Doch darüber sage ich euch mehr am 4. Schöpfungstag. Sofern es pure Werke meiner Allmacht sind, also abhängig von unwandelbaren Gesetzen und Bedingungen und des freien Willens nicht bedürfen, genügt der Elementaraufbau aus Ordnung, Wille, Weisheit und Ernst. Geduld, sich steigernde Liebe, im Höchstausdruck die Barmherzigkeit, brauchen dabei nicht zu wirken, weil sie in dieser Hinsicht sowieso in den bestimmenden Grundlebensstrahlen herrschen. Doch für Geschöpfe, die je nach Entwicklung der Einzeltage Teilgeister, Seelen und hochentwicklungsfähige Kinder werden sollen, habe ich zwei Werkabschnitte eingesetzt, und zwar den ersten wie bei den unbewusst lebenden Dingen, den zweiten aber auf Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Warum das so geschah, wird offenbar, wenn der Tag der Geduld euch genügend Fortschritt gebracht hat. Nun schauen wir, ob die Grundwerke unserer Haus- und Wassermeister wohlgeraten sind und sich daher auch am dritten Tage zeigen. Ur befiehlt dem ersten Fürsten vorauszugehen, damit, wenn die Gäste kämen, auch das Haus in Ordnung sei. Ur freudig dankend eilen Uraniel und Urea den Hügel hinan. Da stehen das Haus und der Brunnen in gleicher Vollkommenheit, wie sie es noch in Erinnerung haben. Doch merken sie, dass alles schöner geworden ist. Rührt das nun von ihrer Arbeit her oder vom Allheiligen? Sie öffnen beide Pforten. Uraniel entfacht das verdeckt brennende Feuer des Hausaltars. Urea zögert. Müsste das nicht besser dem Hochpriester überlassen bleiben? Gewiss, sagt Uraniel, bisher hat es Ur getan, soll aber nun aus uns die Kraft der Weisheit fließen. So müssen wir als Träger seiner Eigenschaften auch ein Werk vollbringen können. Er belehrte uns, nie nur zu warten, bis er hilft. Das ist gewiss. Würde ich für mich das heilige Werk des Feuers seiner Hand entnehmen, so könnte ich es nicht entfachen, wenngleich wir die Opferschale bis zum Rand mit Weihrauch füllten. O, sieh das Zeichen! Das Feuer brennt! Nun kann der Priester kommen. Uraniel ordnet das Haus und Urea glättet den Altarteppich. Sie haben den gelben des Priesters ausgebreitet. Da werden schon die Stimmen vor dem Hause laut. Uraniel eilt hinaus, während Urea in schöner Erkenntnis am Altar, dem Sinnbild des Herdes, Ur empfangen will. Der Hochpriester Melchisedek überschreitet die Schwelle des Ordnungshauses. Vor dem Altar bleibt er stehen und fragt: Wer hat das Feuer angefacht, die Opferschale angerührt, so dem Raum die erste Weihe gebend, als hätte ich es selber für das Ordnungshaus getan? Uraniel sagt mit starker Stimme: Die Ordnung. Und Ur: Ist das im Sinne meines heiligen Wesens gerechtfertigt, dass es ein Werk in allen Werken bleiben kann? Urea sagt: Es geschah im Namen des ewig Heiligen Ur, des ewig Einzigen und Wahrhaftigen. Er rechtfertigt und heiligt es für alle Ewigkeit als unverrückbares Ordnungswerk. Da wendet Ur sich gütig zu den Kindern um, und kniend erhalten sie den hochpriesterlichen Segen. Er begibt sich auf den Thron, heißt auch die Ersten sich setzen und hebt an zu sprechen. Meine Kinder, Lichtträger der Urewigkeit, der erste Fürst hat aus aller Lehre und deren Anerkenntnis ein gutes Werk vollbracht. Meine Morgenworte an den Tag sind bereits ein großer Segensteil geworden. Ich hatte aus dem inneren Kraftbewusstsein Samen ausgestreut, dass es sich im äußeren Kraftbewusstsein nützlich offenbare. Denn ich hatte in der dritten Heilsstunde der letzten Nacht meinen Weisheitsgrad zum höchstmöglichen Höhenfeld gesandt und als gesegneten Samen wieder herabgelenkt. Er ist dem ersten Fürsten zuteil geworden und als lebendige Fackel vor meinem heiligen Herd und Stuhl hat er durch sich den Segensteil zu einem Reichsgut werden lassen. Somit hat die Ordnung mir ihr Haus gar wohl bestellt und ich fühle mich, Ur lächelt, ganz als Miteigentümer und Anteilnehmer. Eure Tat, Uraniel und Orea, wird ihren reichen Samen bis ans Ende des Tat-Urjahres bei sich selber tragen, weil ihr mir in meine Hände dient. Ur erläutert diesen Segenssamen, der durch allein hervorgebrachte Taten gerechtfertigt wird, lehrt aber auch, sorgsam Acht zu geben, dass ich keine Vorwegnahme einstellen kann, und fügt hinzu: Das Ur-Ich zu begreifen und in sich lebenswahr zu tragen, bis eine frei vollbrachte Tat im Blickfeld aller Eigenschaften die Gestalt erhält, dazu gehört sehr viel. Noch ist es nicht zu schwer, das Richtige zu tun, denn ich hüte euch. Eure Erkenntnis und meine Hut gehen Hand in Hand. In den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten, wo jedes Kleinwerk verantwortlich zur Jahrgröße führt, nimmt auch eure Erkenntnis entsprechend den Anforderungen der verantwortlichen Werkgestaltung zu. Doch genauso steigern sich allein vollbrachte Taten. Da gilt es sehr zu prüfen, und ich erinnere daran, wie ich jedes geschöpfte und gestellte Werk durch meine Weisheit von allen Seiten schleife, ehe es dem weiteren Fortgang anheimgegeben wird. Sollte aber je ein Kind nach einer falschen Tat sich selber sagen, ich habe es doch gut gemeint, und verstrickt es sich in Ausflüchte aller Art, Da flüchtete es wirklich von mir fort. Erst wenn das Kind in aller Demut sich mir wieder unterstellte, sobald der Fehler eingesehen wäre, würde solche ungerechte Tat von mir bald gut gemacht. Dann erst würden Kind und Werk zu mir erhoben, denn Rückgabe und Demut legten Ungerechtfertigtes oder Falsches in das Feuer meines Herdes, wo es zu einem Schöpfungssegen wieder umzuwandeln ist. Denkt nun deshalb nicht ängstlich. Oh, da wollen wir doch lieber alles Schöpfungswerk dem Heiligen alleinig überlassen, dann gerät es sicher ewig gut. Gewiss, meine Ersten, dass es da zum Besten wird, brauche ich nicht zu bestätigen. Allein, meine Kinder sollen mir als gute Früchte reifen, um gleich mir zum Besten tätig zu sein. Sofern das Herz voll jener Demut bleibt, die Kraft, Freude und das Vollbringen zeugt, gibt es kein Kindwerk, das nicht zum Besten wäre oder würde. Es ist, wenn es die Rechtfertigung erhält, es wird, wenn man es mir zur Richtigstellung übergibt. Uraniels Tat ist ein gutes Zeichen. Wer wie er handelt, handelt wie ich. Damit brechen wir die Belehrung ab und begeben uns zum Haus des Michael. Auf dem Weg besprechen sich die Ersten schon recht gut. Ur lässt sie gewähren. Er geht ihnen voran. Als Michael und Elia, auch vorausgesandt, die Pforten öffnen, blinkt ihnen das Altarfeuer hell entgegen. Wer hat es angezündet? Michael bleibt im Herzen sinnend davor stehen. Da überkommt ihn die Erkenntnis. Gleiche Handlungen sind nicht stets das Gleiche. Elia füllt die Becher und verharrt am Herd. Michael richtet Ur den Thron. An alles legt er seine Hand. Dann wartet er vor den Pforten. Als er so steht, wirkt er wie die Verkörperung einer großen Kraft. Die anderen spüren dies so deutlich, dass sie verwundert fragen: Ist Michael mehr als wir? Er aber grüßt, sich tiefer neigend, den heiligen Eigentümer seines Hauses. Er grüßt die anderen und führt Sadana an der Hand zu ihrem Sitz. O Michael, völlig ohne Schau in eine schicksalsschwere Schöpfungszeit begehst du eine Handlung, die einmal zwischen dir und Sadana den Ausschlag gibt. Wenn das erste Kind des Allheiligen sich dem höchsten Willen beugen lernen muss. Noch ahnen beide nichts, noch verbindet sie die Liebe. Ein gütig ernstes Leuchten geht über Urs Gesicht. Danach deutet er auf den Altar und sagt: Wahrlich, meine Kinder bereiten mir allzeits einen festlichen Empfang. Da muss ich wohl in meinem Hause ihnen gleichfalls einen reichen Tisch bereiten. Meine innerste Bereitung sieht kein Kind, weil sie von mir aus schon im Vorhinein der Zeit gegeben ist, die erst noch kommt. Doch die Verbindung, von der ich sprach, steigert ja die Schau, dass demnach beim Empfang der Gaben hohe Seligkeit zu spüren ist. Dabei ist das Herz so voll geschöpft wie hier die Becher auf dem Altarherd des Willens. Mir und allen zum köstlichen Trunk bereitgestellt. Wollen wir uns also stärken, damit das weitere gut aufgenommen und verwertet werden kann. Michael reicht kniend dem Allheiligen den großen Kelch. Auch das ist ein geheimes Bild, von dem er noch nichts ahnt, auch nicht, dass das Symbol einmal zwei Gesichter haben wird. Eines voll unsagbarer Überwindung, das andere voll höchstem Gloria in Jubilate und als feiner Fürst des Himmels, ernst und ritterlich, gibt der Satana den nächsten Becher in die Hand. Als alle getrunken haben, beginnt Ur mit einer neuen Lehre. Uraniel und Urea besahen sich erstaunt ihr Haus. Es dünkte sie schöner und größer, wussten aber nicht, ob das so tatsächlich war, mit dem Hausbau selbst oder nur mit mir zusammenhänge. Und als Michael vor seiner Türe stand, glaubtet ihr anderen, er überrage euch um Bedenkliches. Nun, meine Kinder, höret mir gut zu. Von meinen Werken trägt jedes Einzel einen Teil meiner Macht und Kraft, und Gewalt und Stärke bilden ihre Form. Sie werden also Teil um Teil aus dem Schaffer-Urprinzip hervorgebracht, entsprechend den ihnen vorbestimmten Vollkommenheitsgraden. Wäre aber von vornherein ein solcher Vollkommenheitsgrad gemäß des zugeteilten Raumes und der Zeit, wie auch der Entwicklung, abgegrenzt, so stünde damit praktisch mein Werk still. Und es gäbe keinen wahren Aufbau, ewig keine Steigerung, erst recht kein Vollendungsziel, das allein zur Vollkommenheit zu führen weiß. Ich will euch das noch mehr erklären. Seht, ich ziehe hier aus Weihrauch einen Kreis. Ur tut es, und das von heiliger Hand gezogene Gebilde bleibt unbewegt im Raume hängen. Nun formt Ur innerhalb desselben viele kleine Ringe, die allmählich den Außenring völlig füllen. Jeder kleine Ring, fährt er in der Belehrung fort, stellt ein Urjahr dar. Zu eurem besseren Verständnis nehme ich einen heraus und zeichne innerhalb desselben noch die Schöpfungstage eines Jahres als kleine Pünktchen ein. So, spricht Ur weiter, nachdem die Ersten dieses Wunder laut bestaunen. Nun sehen wir den großen Ring als Zyklussammler vieler Jahre an, die kleinen als Einzeljahre. Doch es würden alle Tage wie die Jahre sein, hätte ich die Vollkommenheitsgrade der einzelnen Ringe im Vorhinein nach Raum, Zeit und ihrer eigenen Vollendungsmöglichkeit gegrenzt. Das gäbe praktisch eine fortgesetzte Wiederholung, die kurz erfreut und man hernach als überlebt in eine Rinne wirft. Dass es bei mir unmöglich solches Machwerk geben kann, das spürt ihr selbst. Doch nun zeige ich anhand desselben Bildes meine Werkwahrheit, und ihr werdet ohne viel Worte euch ein rechtes Weisheitslicht erwerben, dem zufolge mancher verborgene Tageswinkel hellst beleuchtet wird. Ich streiche dieses Bild und zeichne noch einmal den großen Kreis. Nun wollen wir so viel Jahre hinein praktizieren, wie es solche, sagen wir, in meinem kleinen rechten Finger gibt. Denkt dabei an die Unendlichkeit, an die Werke meiner Macht. Uhr haucht in den Ring. Doch ist nicht zu zählen, wie oft das geschieht. Auch kann kein Kindesauge die Geschwindigkeit erfassen. Die ersten sehen aber deutlich, wie jeder Anhauch ein Pünktchen erzeugt, das eminent schnell wächst und sich an die Innenseite des großen, feststehenden Kreises schmiegt. Wie viele Pünktchen aber auch zum wachsenden Gebilde werden, bleibt dennoch der Innenraum des Hauptringes wie unausgefüllt, und er selbst wird auch nicht größer. Das ist allen unerklärlich. Uhr deutet es. Nun, liebe Kinder, wie gefällt euch das? Seht, Zyklen, Jahre oder Tage. Alles ist im Entstehen, einem Pünktchen gleich, in dem ich aber meine Macht, Kraft, Gewalt und Stärke, wenn auch jedem Einzel angepasst, konzentriere. Wie mächtig diese Konzentration, die eine Zusammenballung unendlicher Schaffensenergien ist, sich auswirkt, seid ihr am Wachsen jedes Pünktchens. Nun begreift ihr wohl, dass es in mir nicht zu messende Vollendungsmöglichkeiten gibt. Doch leuchtet es euch nicht ein, wieso der große Ring sich nicht erweiterte, noch ausgefüllt ward, obwohl er eine Unzahl Pünktchen seiner Innenseite einverleibte. Ja, ja, da werde ich wieder meine Ursonne herleihen müssen, damit ihr das versteht. Es fällt durch die vier breiten Fenster, die den Pforten rechts und links angeschlossen sind, ein voller Strahl herein, urerläutert. Mein pulsierendes Leben ist in sich grenzenlos schöpferisch, ohne irgendwoher Gestaltungskraft oder Gestaltungswille zu nehmen. Der große Kreis stellt das Schöpferlebensprinzip dar. Ein Ring ist stets ein Ganzes, ohne Anfang, ohne Ende. Bin ich selbst symbolisch dieser Ring, so enthält er alle Ursubstanz, die sichtbare und unsichtbare Werke schafft. Ich entnehme also dem Gesamtring jeden kleinen Lebenspunkt und verleihe ihm seinen Pol oder Werkanfang, der, entsprechend einem Schöpfungstag, beinahe ein Nichts bedeutet. Logischerweise muss die Ursubstanz des Ringes die kleine Punktsubstanz an sich ziehen, denn sie ist der gewaltigste Lebensmagnet und lässt nichts von sich, was ihr entnommen ward. Jedes kleine Lebenspünktchen dehnt und erweitert sich durch die Bestrahlung der Ringsubstanz, wird von ihr magnetisch wieder angezogen und somit Teilsubstanz im Urraum, in der Urzeit, im Urleben. Darum blieb der Innenraum des großen Ringes sozusagen leer, ohne es jedoch zu sein. Ja, Kinder, das sind meine Wunderwerke, die aus dem Großmagneten, dem Gesamtprinzip meiner Grundlebensstrahlen, sich offenbaren und dazu dienen mir, meinen Schöpferjubel, den Kindern die steigerungsfähige Schöpfungsseligkeit zuzusichern. Gerade das ist mein Wesen, bin ich, Ur, der unbegreifliche Schöpfer, der an eigener Quelle ein um das andere herrliche Werk aus Ordnung und Wille schöpft. Das bin ich, Priester, der in Weisheit und Ernst segnet. Das bin ich, Gott, der sie durch Geduld und Liebe magnetisch an sich zieht. Und das bin noch einmal ich, Vater, der sie durch Barmherzigkeit mit sich selber vereinigt. So schließt sich Ring an Ring, und alles, alles ruht in mir, dem Urring, dem Grundlebensprinzip. Nun staunet ihr, eure Augen strahlen mir entgegen als gesegnete Pünktchen, die bald Raum und Zeit eines Tages restlos füllen werden. Auch erkennt ihr nun, warum der erste Fürst das Ordnungshaus größer vorzufinden wähnte. Alles gesegnete Werk wächst mit meinem Werk, zwar nicht formgemäß, was der Außenlebenssphäre eines Tages angepasst sein muss, wohl aber nach der inneren Struktur, dem Vollendungsdrang. Jedoch habt ihr das Wachstum wie äußerlich bei unserem Schöpfungswassermeister Michael erkannt. Nun seht, an anderen ein Wachstum festzustellen und darüber die uneigennützigste Freude zu haben, ist die gerechteste Demut und gilt bei mir als eines der kostbarsten Kleinodien. Meine Kinder sollen nie ihr eigenes Größerwerden an sich erschauen oder messen, sondern immer an der Größe ihrer Nächsten. Ihr habt es vermocht und inzwischen festgestellt, dass es weniger auf die sichtbare Größe ankommt, sondern auf das ausstrahlende Wesen, das als Seele anzusprechen ist. Sie wächst aus dem Geist, wie das Äußere aus dem Inneren. Aber das Äußere ist im Tat-Ur-Ja, der Ausdruck meiner Verbindung zu den Kindern. So soll die Seele Ausdruck ihres Geistes sein. Ist sie das geworden, da sind beide im Verein mit dem Geschöpf, das Kind. Demut ist ein guter Schutz, denn es ist besser, wenn die Seele ihr Wachsen nicht fortgesetzt, sondern so von Zeit zu Zeit einmal sieht. Sie kann sich auch nicht wachsend machen. Sie wächst von selbst, wenn sie die von mir gereichte Speise annimmt und verwertet. Das wird euch am Tag der Kinder klarer werden, und dann kommt hohe Seligkeit und Freude über euch. Selig sind sie schon, denn herrlich hat die Ursonne das Haus, weit mir die Herzen hell gemacht. Müssten sie nicht eigentlich? Ja, Michael beugt flammenden Auges seine Knie vor dem Allheiligen. Dann nimmt er das Schwert zur Hand und hebt es hoch. Er steht da, wahrlich ein Fürst, wie des Lichtes Recke, der verteidigt, was ihm heilig wurde. Und er betet an. Ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, groß sind alle deine Werke, die der schöpfungsschönste Ausdruck deiner Herrlichkeiten sind. Du hast uns am Ordnungs- und am Willetag eine Überfülle deines Wesens offenbart, und am Weisheitstag bestrahlt uns unentwegt dein Ursonnenlicht. Sage, o Allheiliger, wie wir dir zum Wohlgefallen danken sollen. Willig folgten wir dem Wort, das uns das herrliche Wunder deines Urringes beschrieb. Wir kannten davon keine Frage, noch wussten wir, ob uns die Lehre Segen bringe oder nicht. Aber jetzt, o Vater, jauchzt auf einmal laut des Himmelsfürst, und seine Stimme tönt hell und stark wie ein Posaunenton. Vater, was du uns gibst, dient alle Zeit zu unserm Besten. Was du uns lehrst, wird uns zum Eigentum, denn es ist Teil aus deinem heilig hohen Urteil. Und es ist die schönste Gabe, die uns deine Gnade schenkt. Nun aber unser Dank, nimm ihn an, o Vater Ur. Vier Fenster bekamen unsere Häuser, ohne dass Uraniel, den du in Güte den Schöpfungshausbauer nanntest, wusste, wie sein Werk sich formen würde. Denn beim Bau bedachte er dein Heiligtum, wie ich die Quelle vor demselben. Die zwei Pforten hast du uns erklärt, nicht aber die vier Fenster. Da du diese reiche Gnadenstunde vorgesehen und unseren Dank nicht vorweggenommen hast, sind wir selig, weil wir selbst ein Licht ums andere anzünden dürfen, dank deiner freundlichen Ursonne, die so viel Licht verleiht, wie wir immer haben möchten. Unsere Fenster sind ein Spiegelbild der vier Herzkammern deines hochheiligen Wesens. Wir wollen sie wie deine Feste öffnen, damit durch jedes Fenster ein voller Strahl deiner Wesenheiten fallen kann. Durch die gleichen Fenster wollen wir unsere Strahlen in steter Ausschau dir entgegensenden. Und jubele ich dir nun zu. Vater, Vater, so ist der Ruf gleich geteilte Anbetung und Dank dem Schöpfer, Priester, Gott, dir Allheiligen und Allgerechtesten, dich allein, ewig heiliger Ur, anerkennen wir, dich allein beten wir an, ewig einziger und wahrhaftiger. Du, der große Ring, der Ursprung alles Seins und Werdens, hast dein heiliges Kindwerk aus deinem mitternächtlichen Quell geschöpft und zu deiner Ursache gemacht. Nun sieh mein Schwert, o Ur, ich halte es dem Licht entgegen, dass es schön in Kraft erstrahlen kann. Ich erhebe es zum Schutz des Lichtes. Ich führe es zum Schutze deiner Werke. Und ich, Michael, trage es zum Schutze für Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Kommt, Brüder, Schwestern, jauchzt dem Herrn entgegen, frohlockt und singt. Denn der heilige Hochpriester Melchisedek ist ja unser König. Wir schließen uns zu einem Ring zusammen und fügen uns in seinen hochgesetzten Urring ein. Er ist ewig unser Hort. Halleluja! Halleluja! Heilig! 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 Heilig bist du, o Herr! Alle stimmen in den Dank und Jubelruf des Willefürsten tosend ein. Im Halbkreis stehen sie vor dem Altarherd. Ihr Ruf brandet zum Allerheiligsten hinüber und wirft gesegnet und äonenfach Licht und Strahl zurück. Wie Wogen wälzt sich das, durch Raum und Zeit, bildet sich und lehnt auf einmal als ein Zeichen an der linken Altarseite. Sie hören Schild und begreifen, dass er dem Schwerte beigegeben ist. Sie ahnen aber nicht, dass er aus Michaels Schutzgelöbnis ihm selber einst zum mächtigen Schutze werden wird. Auch bedeckt Ur das Kommende. Es darf ja keine Bestimmung sein. Unter Jauchzen aller heben Michael und Uraniel den schweren Schild auf und bitten Ur, ihn zu weihen. Das geschieht. Drauf und dran sind die Ersten, den Thron zu stürmen. Da begibt Ur sich mitten unter sie. Deutlich wird empfunden. Es ist Ur. Ehrfurchtsvoll schauen sie zum Schöpfer auf, empfangen aus des Priesters Hand den Segen. Und es ist Gott, der wie ein Magnet sie an sich zieht. Immer enger umringen sie ihn. Am Ende aber ist's der Vater. Denn Satana bricht den heiligen Bann und wirft sich an seine Brust. Ach, du schönstes Kind, hat dein Herz gezittert, als aus dem Jubel vor dem Allheiligen der Schild wie eine harte Wehr erstand? War eine Bangnis über dich gekommen? Ja, unbekannte Angst. Ur zu verlieren, hat Satana befallen. Darum heischt sie schutzsuchend Hilfe für etwas, was sie noch nicht kennt. Ur soll ihr Schild sein gegen alles, notfalls gegen sie selbst. Er gönnt der Vorschau weder Raum noch Zeit, denn Sadhana ist sein gerechter Widerhall. Er tut alles, um seine Kinder über einstige Klippen des Freiwillegesetzes zurück zum Urschoß der Barmherzigkeit zu leiten. Aus seinem Vaterherzen strömt heilige Ruhe auf das Kind und auf die Engel, die mehr unbewusst Sadhanas unruhevolle Sorge spüren. In allen herrscht der eine Schrei: Bei Ur bleiben, den Vater nicht verlieren. Mit einem Kuss nimmt er alle Bangnis weg und geht nun dem dritten Hügel zu. Während des Ganges lehrt er noch einiges über das Sammeln der Wasser und welche Tagesaufgabe darin liegt. Er sagt: Liebe Kinder, denkt an die Schöpfungsworte am Beginn des Tages vom Sammeln der Wasser und vom trockenen Sehen. Dass das Wasser als mein Geist das Werk wie einen Lebensstrom durchpulst, ist euch bekannt. Es gibt zwei Stromarten. Seht, Eure Hügel bedürfen auch des Lichtes und Wassers aus mir, nicht aber jene Ursubstanz, die aus meines Herzens Zentrum kommt. Jedes Werk muss laufend von Licht und Wasser genährt werden, soll es sein vorbestimmtes Ziel erreichen. Solche Vorbestimmung ist stets eine aus unwandelbaren Gesetzen herausgegrenzte. Denn kann ein Hügel sprechen, hören oder sonst was tun? Kann er etwas anderes werden, als was er nach ewigen Ordnungsgesetzen ist? Deshalb bedarf er bloß der mittelbaren Strahlung. Eigenbewusst lebende Kinder, später auch zu mancherlei Zweck auftretende, reine Geister oder Seelenwesen, selbst Geschöpfe, bedürfen unmittelbarer Licht- und Lebensstrahlung, sollen sie auch aus sich vollkommen werden. Zwar ist das gleichfalls eine Vorbestimmung, doch die höchste, die nicht eng gegrenzt, sondern auf wandelbare Gesetze gegründet ist. Trotzdem entnahm ich meinem Urborn für alle Dinge einen einzigen Licht- und Lebensstrahl.